Lass mich zu Beginn nochmal mit uns beten. Lieber Vater, wir danken dir an diesem Morgen für deinen Segen. Wir danken dir auch für das, was wir hören durften von Sam in den USA, wie du mit ihm gehst, wie du bei ihnen bist, wie du sie durchträgst, auch in diesen Zeiten. Wir bitten dich um Gnade, dass du weiter Weisheit schenkst in all den Herausforderungen, die anstehen, auch gerade was die Schule angeht und Ähnliches. Danken dir für das Studium, das er genießen darf und auch die Kontakte, die er schließen darf. Herr, wir danken dir aber auch besonders für unsere Gemeinde. Wir danken dir dafür, dass du uns hierhergestellt hast, dass du uns zusammengebracht hast, dass du in jedem einzelnen Leben, das hier vor Ort ist, deine Geschichte geschrieben hast und gewirkt hast, Herr. Herr, und wir wollen dich bitten, dass du in deiner Gnade weiter in unserer Gemeinde wirkst. Wir wollen dich bitten, dass dein Wort Macht zeigt und weiter Leben verändert. Und Herr, wenn wir auch heute Morgen wieder in dein Wort einsteigen und es miteinander anschauen, dann möchte ich dich bitten, dass du besonders durch deinen Geist wirkst. Ich möchte dich bitten, dass du an den Herzen, dort wo Ermutigung notwendig ist, Ermutigung schenkst. Dass du dort, wo Ermahnung und Zurechtweisung notwendig ist, dass du auch diese gibst. Dass du dort, wo niedergeschlagene Herzen sind, die Trost brauchen, dass du auch dort Trost schenkst. Herr, lass alles, was heute geschieht, dazu dienen, dass wir miteinander heranwachsen zur vollen Reife. Dass wir dir dienen und dich lieben, so wie du es von uns möchtest. Und so bitten wir dich um deinen Segen. Amen. Nun, wir alle kennen diese Momente, die wir als eine Sackgasse bezeichnen könnten. Diese Momente, wo du alles Einzige, was du noch kommen siehst, auf dich zukommen siehst, nichts anderes als ein Desaster ist. Es sind Beziehungen, wo du alles getan hast, was du konntest. Es sind vielleicht auch die Suche nach der Arbeit, wo du alles getan hast, was du konntest. Es ist auch vielleicht die Gefahr, den Job zu verlieren oder ähnliche Situationen, wo du dich immer wieder findest und sagst, ich steck fest, es gibt keinen Weg vorwärts und das Einzige, was ich noch sehe, ist Schwierigkeiten am Horizont, sind Situationen, wo es gar keinen Ausweg zu geben scheint. Und was wir uns heute anschauen werden, wenn wir zusammen Apostelgeschichte 12 aufschlagen, ist, dass Gott auf diese Situationen eine ganz besondere Antwort hat. Seine Antwort ist, dass es für ihn keine Sackgassen gibt. Für ihn gibt es immer eine Lösung, für ihn gibt es immer einen Weg vorwärts und genau das wollen wir miteinander lernen. Aus Apostelgeschichte 12, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt es bitte auf Apostelgeschichte 12, wir werden die Verse 1 bis 24 lesen. Es gibt Bibeln hier noch direkt bei der Säule, falls ihr noch eine benötigt. Apostelgeschichte 12 ab Vers 1. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Soldaten, gebunden mit 2 Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete im Kerker. Und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete, und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündigte, Petrus stehe vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen, es ist ein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach, berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Als es aber Tag geworden war, gab es eine nicht geringe Bestürzung unter den Soldaten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, zog er die Wächter zur Untersuchung und befahl sie abzuführen, und er ging von Judäa nach Caesarea hinab und verweilte dort. Er war aber sehr erbittert gegen die Tyrer und Sidonier. Sie kamen aber einmütig zu ihm, und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, überredet hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem königlichen Land ernährt wurde. An einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er königliche Kleider angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab, und von Würmern zerfressen verschied er. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Nun, bis zu diesem Punkt, an dem wir hier ankommen, in Apostelgeschichte 12, ist das ganze Buch der Apostelgeschichte ein bewegtes Buch. Und die Geschichte ist der Gemeinde, die uns hier vor Augen geführt wird, ist eine turbulente Geschichte. Denn alles fängt mit einem förmlichen Paukenschlag an Pfingsten an. Und nur kurz darauf ist es, dass die Opposition auf den Plan gerufen wird. Wir sehen dann, wie innerhalb der Gemeinde Schwierigkeiten aufkommen. Wir sehen, wie Ananias und Sapphira sterben, wie Stephanus gesteinigt wird. Wir sehen dann diese dramatische Bekehrung von Paulus, dem Verfolger der Gemeinde. Und dann das dramatische Ereignis, wo Petrus vor Augen geführt wird, dass sich die Mission nicht länger nur auf Juden, sondern auch auf die Heiden ausbreiten sollte. Eins nach dem anderen hinweg. Und zuletzt haben wir die Gemeinde in Antiochia gesehen, eine Gemeinde, die florierte, eine Gemeinde, die blühte, die Barnabas und Paulus betreut haben. Und jetzt ist der Punkt in Apostelgeschichte 12, wo Lukas quasi anhält in seiner Erzählung und nochmal zurückblendet, dorthin, wo alles angefangen hat, dorthin zu schauen, in die Stadt Jerusalem, wo alles anfing, wo die Verfolgung anfing, wo die Gemeinde anfing, und genau dort in Jerusalem wird es jetzt wieder ganz heiß. Und wir sehen in diesem Text 5 Aufforderungen, anhand derer dir Gott beweist, dass es für ihn keine Sackgassen gibt. 5 Aufforderungen. Und die erste Aufforderung für dich ist, bete um Gottes Hilfe. Bete um Gottes Hilfe. Nun, wir sehen hier in Vers 1, um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Nun, während wir also in Apostelgeschichte 11 gesehen haben, wie die Gemeinde in Antiochia floriert, wie Heiden zum Glauben kommen, wie die Gemeinde wächst und gestärkt wird, sehen wir jetzt hier in Jerusalem einen Machthaber namens Herodes, der förmlich seine Muskeln spielen lässt. Und dieser Herodes ist nicht der Herodes, der uns so bekannt ist aus der Geschichte von Jesus, von der Geburt von Jesus und auch von der Kreuzigung Jesu. Nein, dieser Herodes hier ist Herodes Agrippa. Der Enkel des Herodes des Großen. Herodes Agrippa war ein sehr enger Freund des Kaisers, aus dem Grund, weil er seine Loyalität schon vor seiner Regierung bewiesen hat, seine Loyalität gegenüber dem Römischen Reich. Und er hat das Vertrauen der Römer so genossen, dass die Cäsaren ihm extra noch mehr zu seinem Machtbereich hinzugefügt haben, bis zu dem Punkt, dass jetzt Herodes Agrippa genauso ein großes Reich wie Herodes der Große hat. Es gibt in seiner Zeit jetzt keinen römischen Statthalter mehr, weil sie diesem Agrippa so vertrauen. Und so ist Herodes hier als ein mächtiger Mann mit vielen Freiheiten. Nun, der Unterschied zu seinem Großvater war, dass Agrippa sehr beliebt war unter den Juden. Die mochten ihn alle. Und so nutzt er jetzt seine Autorität, die er hat, um die Gemeinde zu verfolgen, mit ganz verheerenden Konsequenzen, wie wir in Vers 2 lesen. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Hier ist der Moment, wo der erste Apostel den Märtyrertod stirbt. Und wir haben im Gegensatz zu der Beschreibung von dem frischen Diakon von Stephanus, wo uns Lukas alle Details ausbreitet, wo er uns erzählt, wie Stephanus gepredigt hat, wie er unterwegs war unter dem Volk, wie er dann auch in die Herrlichkeit eingeht und wie Gott danach die Verfolgung nutzt, um seinen Plan weiter fortzusetzen. So haben wir hier in Apostelgeschichte 12 nur eine ganz, ganz kurze Bemerkung zu Jakobus. Er aber tötete ihn mit dem Schwert. Und wir sehen, dass Jakobus hier Opfer menschlicher Willkür wird. Er ist hier Opfer eines opportunistischen Herrschers, der keine Kosten scheut, um die Gunst seiner Untergebenen zu buhlen. Und so sehen wir, dass er jetzt förmlich in einen Rausch gedreht und auf dieser Ebene nun weitermacht, dieser Herodes, wie wir in Vers 3 sehen. Als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Also wir sehen, Herodes erlebt, die Juden sind begeistert. Dieser Mann tritt für unsere Sache ein. Dieser Mann ist endlich derjenige, der eingreift und diese unaufhaltsame Sekte, wie sie sie nennen, endlich Einhalt gebietet. Nun, Herodes war kein reinrassiger Jude. Er war nicht in einem jüdischen Haus aufgewachsen. Er war ein Nachkomme Edoms, ein Nachkomme Esaus, ein Idumäer, wie man sie nannte. Und Geschichtsschreiber weisen auch darauf hin, dass Herodes so ein gewisses Komplex immer hatte, sich zu beweisen vor den Juden. Und genau das wird hier auch sichtbar. Denn es ist diese Tötung von Jakobus, die jetzt quasi seine Umfragewerte bei den Juden unheimlich hochgetrieben hat. Seine Beliebtheit ist jetzt umso höher und so geht er jetzt weiter und greift sich den nächsten Leiter der Gemeinde, nämlich Petrus selbst, und nimmt ihn in Gewahrsam. Nun, bei Petrus ist aber die Sache, dass sich jeder bewusst war, dass dieser Mann ein notorischer Gefängnisausbrecher ist. Bis jetzt haben sie ihn nicht einsperren können. Sie haben es schon mal versucht und standen nachher ganz perplex da, wo er jetzt wieder gelandet ist. Und so sehen wir, wie Herodes hier jetzt ganz besondere Maßnahmen ergreift, diesen Petrus auch wirklich im Gefängnis zu behalten. Wie wir das in Vers 4 sehen. Er setzte ihn ins Gefängnis und er übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Überwachung. Wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Also wir haben 4 Abteilungen, a 4 Soldaten, 16 Soldaten für diesen einen Mann. Und in Rom war es üblich, dass man jeweils 4 in einer Schicht hatte. Also das heißt, alle 3 Stunden gab es wieder andere 4, die sich dann abgelöst haben. Und so war es, dass Petrus direkt 2 Soldaten neben sich hatte, die auf ihn aufpassten, und 2 Soldaten direkt vor dem Tor, die auf ihn aufpassten, rund um die Uhr und alle 3 Stunden ausgewechselt, dass auch ja keiner unaufmerksam wird. Und so wird er hier von erfahrenen und bewaffneten Personen bewacht. Nun, was ist der Plan von Herodes? Was hat er vor mit diesem Mann? Und wir haben gesehen, es ist passiert während den Tagen der ungesäuerten Brote. Er will jetzt abwarten, bis das Passafest vorbei ist und danach will er ihm das Volk, dem Volk vorführen. Mit dem einen Zweck, diesen Petrus genauso vor dem Volk umzubringen, ihn zu enthaupten und ihm das gleiche Schicksal zu widerfahren zu lassen. Und so sehen wir nun, wie Lukas jetzt die Situation beschreibt in Vers 5. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und wir sehen, der Plan von Herodes ist besiegelt. Die Situation ist absolut aussichtslos. Menschlich gesehen ist es unmöglich, diesen Petrus zu befreien. Und die Aussichtslosigkeit dieser Situation kennen wir auch, wie David sie beschreibt, der einmal bemerkt hat, dass es schlimmer ist, in die Hände von Menschen zu fallen, als in die Hände von Gott zu fallen. Und die Gemeinde erlebt genau das hier, dass sie der menschlichen Willkür völlig ausgeliefert sind, dass Petrus hier Opfer eines Despoten wird, der lediglich seine eigenen Ziele verfolgt, der jetzt die Gelegenheit nutzt, um ein Exempel an der Gemeinde für sich selbst zu statuieren. Es ist völlig unfair, völlig bodenlos und auch völlig aussichtslos. Und jetzt versetzt euch in diese Situation hinein. Was tut die Gemeinde? Sie betet. Und Lukas fügt hinzu, sie beten anhaltend. Sie sind beständig dabei. Sie haben sich nicht nur zu einem Stoßgebet verpflichtet, hin und wieder mal, wenn sie an ihn denken. Sie haben nicht nur eine fünfminütige Fürbitte für ihn getan. Nein, in ihrer Verzweiflung stehen sie jetzt in der Gegenwart Gottes, beten inbrünstig, beständig und anhaltend für diesen Petrus. Herr, greif ein! Was tust du? Was tust du, wenn du in einer auswegslosen Situation steckst? Was tust du, wenn es um dich herum ungerecht, unfair aussieht? Was tust du? Wir sind es so gewohnt, uns zu fliehen, uns in die Bedürfnisse und Rechte darüber auszulassen. Und dann wird gejammert. Es wird geklagt, es wird plädiert. Manch einer verliert sich in Polemik, wo man sich zur Mission macht, die Regierung in ihre Schranken zu weisen. Und was wir zurücklassen, sind Christen, die unzufrieden sind, die schimpfen und klagen als Bürger und nicht lernen, dass Leid von Gott ein Instrument ist für unsere Heiligung. Leid hat immer einen Zweck. Und wenn du Christ wirst, wenn du verstehst, dass Jesus Christus für dich kam, starb und auferstand, dann unterschreibst du den Marschbefehl Gottes. Dann hörst du auf deiner Couch zu liegen und begibst dich ins Schlachtfeld. Dann bist du in einem beständigen Kampf. Kampf gegen Sünde, Kampf gegen die Welt, Kampf gegen Ideologien, Kampf gegen Satan selbst. Da hat Gott dich hingestellt. Und diesen Kampf kannst du nicht mit Gejammer und Geklage gewinnen. Diesen Kampf kannst du nur mit den Mitteln gewinnen, die Gott dir selber gegeben hat. Und so hat es Werner de Boer so deutlich und gut ausgedrückt. Die brutale Welt kämpft mit ihren Machtmitteln gegen die schwache Gemeinde Christi. Sie verhaftet, bewacht, tötet und hüllt das alles in blendende Propaganda ein. Die Gemeinde kann und darf keine gleichartigen Waffen suchen, aber sie besitzt eine mächtige Waffe, von der Welt verachtet und verlacht und doch stärker als alle Gewalt eines Herodes, das anhaltende und ernste Gebet. Und Freunde, das ist es, worin unser Auftrag liegt als Gemeinde. Unser Auftrag liegt nicht primär darin, der ungerechten Welt ständig vor Augen zu führen, wie ungerecht sie handeln. Es geht auch nicht darum, in allen möglichen Kanälen, die wir finden, die Ungerechtigkeit anzuprangern. Unser Auftrag liegt darin, unserer christlichen Pflicht nachzukommen, nämlich zu beten. Zu beten auch dann, wenn alles hoffnungslos erscheint. Zu beten auch dann, wenn die Gemeinde scheinbar zu verfallen droht. Wir haben hier Jakobus, der schon gestorben ist. Wir haben Petrus, der drauf und dran ist, geköpft zu werden. Wie sollte das ausgehen? Und unser Auftrag ist zu beten, auch dann, wenn das Einzige, was wir am Horizont sehen, ein Desaster präsentiert. Es sind diese Momente, es sind diese Ereignisse, wo sich auch dein Vertrauen an Gott zeigt. Und es sind diese Momente und Ereignisse, wo du dein Vertrauen auf Gott zu wachsen bringen kannst, wo du lernst, dich in deine Hand zu werfen, von ihm zu lernen und in diesen Situationen um Standhaftigkeit zu beten, für die Obrigkeit zu beten, für offene Türen, für das Evangelium zu beten, um Versorgung zu beten, darum zu beten, dass sein Wille und sein Wille allein verfüllt wird und dass er in allem verherrlicht wird. Bete, bete und bete. Nun, dieses Gebet ist aber auch mit einer hoffnungsvollen Haltung verbunden, die wir jetzt sehen. In der zweiten Aufforderung, rechne mit Gottes Rettung. Denn was sich nun ereignet, ist ein absolutes Wunder. Wenn wir ab Vers 6 lesen, als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten und Wächter vor der Tür, verwahrten das Gefängnis. Also wir sehen, Petrus ist hier schon einige Tage im Gefängnis. Und es ist diese Nacht, bevor er vorgeführt werden sollte, die Lukas uns hier jetzt beschreibt. Quasi die letzte Nacht in der Todeszelle. Bald ist sein Leben vorbei und bald verliert die Gemeinde einen weiteren Apostel. Doch dann sehen wir ab Vers 7, was passiert. Ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang und sogleich schied der Engel von ihm. Nun sagt mal was über einen notorischen Gefängnisausbrecher. Hier ist er wieder. Vier Wachen, alle drei Stunden abgelöst, Hochsicherheitstrakt für Petrus und dann kommt ein Engel. Gibt Petrus ganz klare Anweisungen, führt ihn aus dem Gefängnis voraus. Petrus ist wie in Trance, versteht gar nicht, was vor sich geht, hat das Gefühl, er erlebt schon wieder eine Erscheinung, ähnlich wie er das auf dem Dach von Simon dem Tanner erlebt hat, als ob er schlafwandeln würde. Doch dann kommt er zu sich selbst, als der Engel ihn verlässt in Vers 11. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Jetzt realisiert er, was geschehen ist. Er wurde gerettet aus der Hand des Herodes. Er wurde durch einen Engel befreit. Hier hat Gott selbst das Unmögliche möglich gemacht. Nun, was geht hier vor sich? Was Petrus hier erlebt, ist das, was der Psalmist in Psalm 91, Vers 9 bis 11 sagt. Der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Engel sind ganz besonders damit vertraut, seine Gerechten zu schützen, für sie zu sorgen, Gottes Bewahrung zu diesen Christen zu bringen. Und ein Beispiel davon sehen wir auch in 2. Könige 6, Vers 15. Ganz eindrücklich, wie Elisa mit seinem Diener vor einem großen Herr steht. Und es scheint unmöglich, dass er auch irgendwas tun sollte. Und das ist eine Stelle, die ihr gerne aufschlagen dürft, in 2. Könige 6, Abvers 15, ist dieser Diener völlig außer sich. Und er spricht zu Elisa, ach mein Herr, was sollen wir tun? Vers 16, er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Also wir sehen hier das Wunder zu Elisas Zeit. Eine Situation, die auswegslos erschien und Gott schenkt sein eigenes Herr zum Kampf. Diese Engel sind aktiv, sind Boten Gottes, die den Menschen Gottes zur Seite stehen. Doch sie sind unscheinbar. Und sie lenken die Aufmerksamkeit nicht auf sich selbst, sondern immer auf Gott selbst. Und deshalb kann Petrus hier auch sagen in Vers 11, er verfällt hier nicht in irgendeine Engelsanbetung, sondern er sagt, Gott hat mich errettet. Er ist der Retter. Er verdient alles Lob für das, was hier gerade eben geschehen ist. Und es sind Beispiele dieser wunderbaren Errettung, die wir auch in neuerer Zeit immer wieder hören. Ein Beispiel von John Patton, der Missionar unter Sötzi-Kannibalen war. Der wurde bedroht von Einheimischen. Die haben sein Dorf in Brand gesteckt. Die Kirche war schon den Flammen zum Opfer gefallen. Und jetzt war es drauf und dran, dass sein Wohnhaus ebenfalls brannte. Und er schreibt selbst von diesem Ereignis. In diesem furchtbaren Augenblick trat ein Zwischenfall ein, den sich jeder erklären mag, wie er will, den ich aber als direkten Eingriff zu unserer Rettung sehe. Ein Brausen wie vom Rollen einer schweren Lokomotive oder wie ferner Donner ertönte vom Süden her. Unwillkürlich wandten sich alle in jene Richtung, denn sie wussten alle aus schlimmer Erfahrung, dass einer der schrecklichsten Wirbelstürme im Anzug war. Ein Wunder geschah. Der Südwind trug die Flammen der Kirche vom Wohnhaus weg. Es stand ganz beschützt und in Gottes Hut, während die Kirche in kürzester Zeit zerstört war. Ein Regenguss, wie es ihn nur in den Tropen gibt, machte es nun auch völlig unmöglich, das Haus anzuzünden. Das heulende Brausen des Taifuns ließ die Krieger rasch verstummen. Ihr Gebrüll war tief im Schweigen gewichen. Dann sagten sie vom Schreck ergriffen, das ist Gottes Regen. Ihr Gott streitet für sie und hilft ihnen. Lasst uns fliehen. In der Angst warfen sie ihre Fackelreste nieder und liefen so rasch sie konnten in alle Richtungen auseinander. Ich stand allein und lobte das wunderbare Tun des Herrn. Gesegnet ist der Mann, der auf ihn vertraut. Sein Wunder neuerer Zeit. Wunder, in denen Gott das Unausweichliche verändert hat. Und Wunder, in denen Gott ganz, ganz konkret eingegriffen und bewahrt hat. Für Gott gibt es keine Sackgasse. Doch wir dürfen auch an dieser Stelle nicht vergessen, was mit Jakobus, dem Apostel, geschehen ist. Jakobus hatte keinen Engel, der ihn aus den Fängen von Herodes gerettet hat. Er hat nicht diese unwahrscheinlich große Errettung gefahren. Er wurde nicht vom Schwert befreit. Er musste sterben. Oder denkt an Stephanus, der genauso den Steinen der Juden unter den Steinen der Juden sterben musste. Nicht jeder erfährt diese Art von Rettung, die Petrus hier beschreibt. Doch wir dürfen verstehen, dass auch das der Tod Rettung ist. Wie Jesus seinen Jüngern selbst gesagt hat, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Wenn aus irdischer Sicht das Ende erreicht zu sein scheint, wenn es kein Ein noch Aus gibt, hat Gott doch immer, immer Wege zur Rettung. Sei es zur Rettung aus dieser Situation heraus oder sei es zur Rettung zum ewigen Leben. Das Schlimmste, was dir auf dieser Welt passieren kann, der Tod, ist auch kein Verlust. Denn das ewige Leben erwartet dich. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sie stirbt gar nicht. Denk darüber einmal nach. Denk einmal darüber nach, was für ein Wunder Gott schon vollbracht hat, als er dich errettet hat. Denk darüber nach, wie er dich von einem Erzfeind Gottes zu seinem geliebten Kind gemacht hat. Denk darüber nach, wie Gott in seiner Gnade tagtäglich eingreift. Und es war dieses Beispiel von Petrus, das Charles Wesley dazu bewogen hat, das in einem Lied zu verfassen, wo er die Errettung beschreibt. Und er schreibt dort, lange lag mein gefangener Geist, gefesselt in Sünde und Nacht der Natur. Dein Auge verbreitete einen erquickenden Strahl. Ich erwachte, der Kerker flammte mit Licht. Meine Ketten fielen ab. Mein Herz war frei. Ich erhob mich, ging hinaus und folgte dir. Das hat Gott getan. Und so wirkt er immer und immer wieder. Er hilft im Kampf gegen Sünde, auch wenn die Sünde unbesiegbar scheint. Er hilft im Kampf in Beziehungen, auch wenn es ausweglos und unmöglich erscheint. Er hilft in jeder noch so unlösbaren Situation und hat Perspektiven und Möglichkeiten zur Rettung, dass du am Ende, spätestens am Ende sagen kannst, es war alles, ausnahmslos alles zum Guten. Bei Gott gibt es keine Sackgassen. Und so wie du seine Rettung auf die eine oder andere Art erfahren magst, so darfst du dich auch mit der dritten Aufforderung freuen an Gottes Wirken. Nachdem also Petrus realisiert hat, was mit ihm passiert ist, sucht er jetzt seine Mitchristen auf. Und wir lesen ab Vers 12. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündete, Petrus stehe vor dem Tor. Nun, diese Maria, zu dem Haus Petrus sich hier begibt, ist die Mutter des Mannes, von dem wir das Markus-Evangelium haben. Und in ihrem Haus trifft sich offensichtlich ein Gebetskreis. Ein Kreis, der hier zusammen sitzt und einsteht für die Situation und für Petrus fleht. Sie sitzen also da, flehen um die Rettung von Petrus und dann klopft es an der Tür. Und man schickt die Magd, ja, geh mal zur Tür und schau mal, wer da ist. Die realisiert sofort, das ist Petrus. Aber vor Freude lässt sie die Tür einfach zu und rennt wieder zurück. Und wir sehen, wie dann innen das Gespräch losgeht und weitergeht, während Petrus immer noch an der Tür steht und die Tür und ständig klopft. Und Vers 15, sie sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Dann sprachen sie, es ist sein Engel. Also sie haben sie förmlich für verrückt erklärt. Sie sagten, das kann nicht sein. Und sie gibt nicht nach und sagt, doch, sie steht vor der Tür. Und dann kommen sie zu dem Schluss, naja, dann muss es sein Engel gewesen sein. Und das ist vielleicht eine Sache, wo wir uns fragen, wie kommen die darauf? Nun, es hilft da zu verstehen, dass in jüdischer Tradition man diese Überzeugung hatte oder diese Überlieferung, dass der Geist in Form eines Engels nach dem Tod des Menschen noch weiter auf der Erde seinen Lauf nimmt. Und diese Tradition müssen sie hier projiziert haben auf die Situation und gesagt haben, das Einzige, wie wir es uns erklären können, ist, dass Petrus schon tot ist und jetzt sieht diese Rode, er hört seinen Engel. Und so lesen wir jetzt weiter im Text, im Vers 16. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Als sie jetzt die Tür aufmachen, sehen sie, dieser Petrus ist nicht irgendein Geistwesen, das hier rumwandelt. Dieser Petrus ist tatsächlich aus dem Gefängnis befreit worden. Es ist er selbst, er ist ihr Apostel, es ist ihr Gebetsanliegen, das hier leibhaftig vor ihren Augen steht. Und die Christen müssen jetzt so einen Krach gemacht haben vor Freude. Sie waren außer Rand und Band, dass Petrus jetzt erstmal die Menge beruhigen muss. Sie sollen ja nicht zu viel Lärm machen in dieser Situation. Und wir lesen in Vers 17, er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach, berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Petrus schildert ihnen jetzt also ganz genau, was geschehen ist. Wie der Engel ihn an den Wachen vorbei aus dem Gefängnis geführt hat. Und es ist dieses Eingreifen Gottes, das er ihnen vor Augen führt. Und was er sagt, das erzählt jetzt auch Jakobus und den Brüdern. Das ist jetzt nicht Jakobus, der Apostel, der umgebracht wurde, sondern der Halbbruder Jesus, der sich als Leiter der Gemeinde qualifiziert hat. Dieses Eingreifen Gottes, dieses, was hier geschehen ist, ist so fundamental, dass ihr das auch weiter erzählen sollt. Woran ihr euch festhalten dürft. Woran ihr denken dürft. Es ist dieses Eingreifen Gottes, das den Christen Perspektive gibt, dafür, dass er wirkt, dafür, dass er immer noch seinen Plan voranbringt. Und ihr müsst bedenken, dass an der Situation selbst sich wenig geändert hat. Jakobus, der Apostel, ist immer noch tot und Herodes lässt immer noch seine Muskeln spielen. Die Verfolgung ist noch nicht vorbei, aber sie haben jetzt Grund zur Freude daran, weil sie gesehen haben, wie Gott eingegriffen hat. Für ihn gibt es keine Sackgasse. Und das ist es, woran wir uns immer und immer wieder erinnern dürfen. Wenn wir daran denken, wie souverän uns Gott auch durch die letzten Jahre gebracht hat. Es war nicht immer einfach. Und es war auch mit persönlichen Opfern verbunden. Aber wir durften sehen und erleben, wie treu Gott gewirkt hat. Wie er uns als Gemeinde vorangebracht hat, wie er seine Gemeinde gebaut hat, wie er uns wachsen lässt, dass wir zwei Gottesdienste brauchen und jeden Einzelnen bewahrt hat. Dafür gebührt ihm aller Lob. Christen haben kein Recht, keine Basis, dafür herumzunörgeln. Dafür sich in Schwarzmalerei und Hoffnungslosigkeit zu verlieren. keine Grundlage dafür, nur mürrisch der Zukunft entgegenzusehen. Denn was wir haben, ist einen mächtigen Gott. Einen Gott, der ständig am Werk ist. Der ständig Wunder tut. Und genau das ist es, was Jeremia realisiert. Er schreibt ein Buch, die Klagelieder, in dem er sehr viel klagt und sehr traurig ist und sich über den miserablen Zustand der Stadt Gottes, die einst so schön und so erhaben war, sich darüber auslässt. Doch dann kommt in seinem Buch ein Ausruf, der jeden Leser zum Anhalten zwingt. In Klagelieder 3, Abvers 21. Die Situation ist düster und doch schreibt er, doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren. Zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Gottes Gnade ist niemals zu Ende. Gottes Wirken ist niemals zu Ende. Und genau das ist es, woran sich Jeremia hier erinnert und an die uns die Bibel immer und immer wieder erinnert. Die Psalmen sind voll davon. Psalm 111, Vers 2. Groß sind die Taten des Herrn, zu erforschen von allen, die Lust an ihn haben. Psalm 136. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Preist den Gott der Götter, denn seine Gnade währt ewig. Preist den Herrn der Herren, denn seine Gnade währt ewig. Sie hört nicht auf. Psalm 150, Vers 2. Lobt ihn wegen seiner Machttaten. Lobt ihn wegen seiner gewaltigen Größe. Gott hört nicht auf. Es ist ein Wunder nach dem anderen, das er vollbringt. Eine Person nach der anderen, die er zum Glauben führt. Eine Rettung nach der anderen, die er wirkt in deinem und meinem Leben. Sein Wirken ist nie zu Ende. Und diese Hoffnung ist es, diese Realisierung ist es, die dich freuen lässt, dass er heute noch wirkt. Als Paulus im Gefängnis sitzt und er hatte den deutlichen Auftrag bekommen von Gott, das Evangelium zu verkündigen. Und jetzt sitzt er im Gefängnis, er kann es nicht mehr tun. Und dann reflektiert er und schreibt von den Verkündigern, die jetzt noch unterwegs sind in der Welt. Und er sagt, die machen das teilweise aus ziemlich schlechter Motivation heraus. Die haben üble Motive. Aber was sagt er dazu? Philipper 1, Vers 18. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch freuen. Paulus selbst war in der Sackgasse. Es gab keinen Ausweg. Für ihn gab es keine Möglichkeiten. Doch die Tatsache, dass Gott trotzdem wirkt, war es, die ihn zur Freude gebracht hat. So wirkt Gott. Er wirkt beständig. Und auch in neuerer Zeit haben wir ein Beispiel davon, von einem Ehepaar, das 2001 von den islamistischen Extremisten entführt wurde, die ein Jahr lang in der Haft gehalten wurden. Und eines Tages sagt der Ehemann zu seiner Frau, ich weiß wirklich nicht, warum uns das passiert ist. Ich habe in letzter Zeit viel über Psalm 100 nachgedacht, in dem es heißt, dem Herrn mit Freuden zu dienen. Es sieht vielleicht nicht so aus, als würden wir dem Herrn dienen, aber genau das tun wir. Wir werden diesen Dschungel vielleicht nicht lebend verlassen, aber wir können diese Welt verlassen, um dem Herrn mit Freuden zu dienen. Wir können mit Gesang vor sein Angesicht treten. Dieser Mann starb am selben Tag. Wenn das Leben nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, dann ist es ganz einfach, sich daran zu verlieren. Dann verfällst du in Selbstmitleid, in Unzufriedenheit, vielleicht sogar in Zynismus. Nach dem Motto, es kann ja eh nicht besser werden. Doch gerade dann, in diesen Momenten brauchst du die Erinnerung an all das, was Gott getan hat. Und dass du vor ihm stehen kannst, über ihn nachdenken kannst und sagen musst, ist Gott nicht gut? Du hast sein Werk, sein Kommen, sein Sterben, sein Auferstehen. Du hast sein konstantes Eingreifen und Wirken. Du hast seine konstante Fürsorge. Grund zur Freude. Deshalb freue dich, dass er wirkt, auch wenn es nicht so aussieht. Und überlass den Rest deinem Herrn. Und damit kommen wir zur vierten Aufforderung. Verlass dich auf Gottes Gericht. Denn wie gesagt, die Situation ist nach wie vor prekär. Christen werden hier in Jerusalem immer noch verfolgt. Die Stimmung ist immer noch aufgeheizt. Und jetzt sehen wir, wie Gott eingreift. Ab Vers 18. Als es aber Tag geworden war, gab es eine nicht geringe Bestürzung unter den Soldaten, was wohl aus Petrus geworden sei. Naja, kein Wunder. Irgendwie war Petrus schon wieder entwischt. Und natürlich ist dann die Bestürzung groß. Keiner kann sich das erklären. Sie haben ja die ganze Zeit auf ihn aufgepasst. Doch wie es im Römischen Reich üblich wird, müssen diese Wachen die Verantwortung tragen und werden mit der Todesstrafe verurteilt. Herodes scheint sich um die Sache nicht weiter zu kümmern. Wir lesen dann in Vers 19. Als aber Herodes nach ihm verlangte, also ab Vers 20 sehen wir dann, dass er sich zurückzieht nach Caesarea. Und dort lesen wir, er war sehr erbittert gegen die Tyrer und Sidonier. Nun, hier handelt es sich um zwei Städte, die sich außerhalb des jüdischen Reiches befinden. Es ist weiter nördlich. Es gehörte nicht mehr zu dem Reich von Agrippa dazu. Es sind die Tyrer und Sidonia, unabhängige römische Städte. Nun, diese zwei Städte sind aber sehr eng verknüpft gewesen mit dem Reich Israels, weil sie auf die Nahrungsmittel aus Israel angewiesen waren. Wir lesen, dass Agrippa aus irgendeinem Grund nicht mehr gut auf diese Städte zu sprechen war, auf die Menschen dort. Irgendwas haben sie getan, warum, wissen wir nicht. Nun, als es nun aber um ihre Existenz geht, versuchen diese, den Frieden wiederherzustellen. Und das sehen wir dann, wie es heißt. Sie kamen aber einmütig zu ihm und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, überredet hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem königlichen Land ernährt wurde. Also es scheint jetzt hier schon fast so, dass das Bestreben der Tyrer und Sidonier Erfolg gebracht hat. Sie kommen in Gespräch, sie haben Blastus auf ihrer Seite und so kommt es nun dazu in Vers 21 auf dieses Zusammentreffen, wo Herodes öffentlich zu diesen Leuten spricht. Ab Vers 21, an einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er königliche Kleider angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Wir sehen hier, dieses Volk verherrlicht ihn förmlich. Und Josephus, ein Geschichtsschreiber, schreibt zu diesem Ereignis, dass Herodes in einem sehr glänzenden Gewand vor diesen Menschen stand, so sehr, dass es strahlte. Und die Römer waren schon immer dafür bekannt, dass sie ihre Cäsaren als Götter verehrt haben. Deshalb ist es nicht unüblich, dass sie jetzt auch vor Agrippa stehen und sagen, du bist ein Gott. Und ihn förmlich anbeten. Doch wir sehen, dass genau diese Tatsache Gott nicht lange auf sich sitzen lässt. Ab Vers 23, sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab. Und hier ist wieder Josephus, derjenige, der uns mehr Infos gibt, der beschreibt, dass Herodes plötzlich ganz starke Schmerzen hatte und sofort in seinen Palast gebracht wurde und diesen Schmerzen nach ein paar Tagen erlag. Wir lesen in Vers 23 weiter, und von Würmern zerfressen verschied er. Nun, das müssen wir nicht unbedingt so wörtlich verstehen. Das ist eine typische Aussage, die wir in alten Schriften finden, dafür, dass der Tod jemanden heimgesucht hat. Doch das Entscheidende hier ist, dass Gott sich hier um seine Ehre bemüht. Gott selbst ist es, der hier für Gerechtigkeit sorgt. Und im Alten Testament wird Gott uns immer wieder vorgestellt, dass ein eifersüchtiger Gott, der es nicht dulden kann, dass ein Gott neben ihm steht. Und das ist eine Tatsache, die nicht nur Agrippa hier schmerzhaft erfahren musste, sondern auch schon Nebukadnezar im Buch Daniel. wie er sich erhoben hat in seinem Stolz und sich auf die Stufe Gottes stellte und Gott ihn so weit erniedrigt hatte, dass er wie ein Tier Gras fressen musste, um zu realisieren, dass Gott und nicht er der Herrscher ist. Nun, Gott greift nicht immer so radikal ein, wie bei Agrippa oder bei Nebukadnezar. Denn wir haben auch schon aus dem Buch, aus dem Römerbrief gelernt, dass Gott dieses Dahingeben in die Sünde als Gericht an den Menschen praktiziert. Darüber, dass sie Gott nicht ehren. Und dadurch empfangen sie das Gericht an sich selbst in den entehrenden Leidenschaften, die sie vollbringen. Oder wir sehen in Psalm 73 einen Psalmisten, der sich darüber auslässt und klagt und sagt, ich kann nicht verstehen, warum es den Gottlosen so gut geht. Warum gelingt bei denen alles? Warum ist das Leben für sie so einfach? Und er kommt an den Punkt, wo er sagt, ich stand im Tempel und ich habe mir angeschaut, wie diese Gottlosen zum Ende kommen. Ich habe mir das Ende dieser Gottlosen angeschaut und wusste dann, dass sein Gericht gewiss ist. Und die Tatsache, egal ob Gott jetzt in diesem Leben sofort eingreift und Schluss macht oder das Gericht, das seinen Menschen am Ende erwartet, ist deutlich für uns, dass Gott keine Sünde ungestraft lässt und dass Gott für die Seinen, die ihm gehören, kämpft. Während du also wenn du also betest in dieser ausweglosen Situation, in der du dich befindest, während du auf Gottes Rettung wartest und dich an seinem Wirken erfreust, kannst du dir dieser Tatsache sicher sein, dass er seine Aufgabe erledigen wird. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Die Rache ist mein, spricht der Herr in Römer 12, Vers 18 bis 19. Er wird früher oder später, wird er eingreifen. Deshalb jegliches Heimzahlen, jegliche Rachegedanken, jeglicher Versuch, diese Sache in die eigene Hand zu nehmen, ist nicht richtig. Das ist nicht die Aufgabe eines Christen. Das ist Gottes Aufgabe und seine Aufgabe allein. Und so endet Lukas nun diesen Bericht mit dieser einfachen Aufforderung: Verlass dich auf Gottes Wort. Wir sehen in Vers 24 quasi das Resümee des Ganzen, was passiert ist. Das müsst ihr euch mal vor Augen halten. Jakobus stirbt. Petrus wird eingeknastet, dann wird er freigelassen, dann stirbt Agrippa, ein Krimi. Wenn wir das heute erleben würden, würden wir uns erstmal schütteln und fragen, was denn hier passiert? Und Lukas sagt jetzt in Vers 24, aber das Wort Gottes wuchs und mehrte sich. Und das ist eine ähnliche Aussage, wie er sie auch schon in Kapitel 6 gemacht hat. Dass in all dem, was hier vor sich geht, in all diesem Chaos, Gott wirkt. Das Wort Gottes wächst. Und die Aussage, die er hiermit macht, ist, dass die Gemeinde wächst. Dass die weitere Leute hinzukommen, die an das Wort Gottes glauben. Dass es Umkehr und Glaube von denen gibt, die es bis jetzt nicht getan haben. Und das ist es, was bezeichnend ist, dass der Gemeinde Gottes ein Stein nach dem anderen in den Weg gelegt wird, die Führer der Gemeinde verfolgt werden und teilweise ermordet würden, die ganze Stimmung, die ganze Atmosphäre in der Gesellschaft sich gegen die Gemeinde dreht und Gott sorgt für dieses eine, dass die Gemeinde weiter wächst. Dass das Wort Gottes weiterläuft. Und dass sein Wort die volle Kraft entfaltet und sein Plan sich erfüllt. Das ist das Versprechen, das Gott hat, auch für uns als Ecksteingemeinde. Egal, in welcher Sackgasse du dich befindest und du den Eindruck hattest, es kommt zum Ende. Ob es Beziehungen sind, die du verlierst, ob es dein Job ist, den du verlierst, ob es den Besitz ist, den du verlierst, ob es alles ist, was dir lieb und recht ist, das du verlierst. Aber wenn du dann nicht an dieser Stelle Gottes Plan kennst und danach lebst, dann wirst du verzweifeln. Das kann ich dir fast versprechen. Wenn du nicht verstehst, dass es Gottes Wort ist, das nie vergeht. Wie er es selber gesagt hat, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Und es ist seine Gemeinde, die bestehen wird. Matthäus 16, Vers 18, des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Gott baut seine Gemeinde und er erhält sein Wort. Und mag die ganze Welt sich gegen dich drehen. Mag die ganze Gesellschaft sich gegen dich verschwören. Mag auch all dein Besitz gehen. Gottes Werk bleibt. Und er wird weiter seine Gemeinde bauen. Und er wird sein Wort nicht leer hinausgehen lassen. Und deshalb ist es entscheidend für dich, dass du deine Energie nicht verschwendest. Und dich in dieser Mission, die Gott hat, die auch wirklich ewigen Resultate hervorbringt und die weiter bestehen bleiben wird, dass du dich in dieser Mission investierst. Dass Arbeit nicht nur Karriere und Geld bedeutet, sondern Evangelisation. Dass die Erziehung nicht nur bedeutet, Kinder zu artigen Bürgern zu erziehen, sondern sie zu Jüngern, sie das Wort Gottes ans Herz zu bringen. Besitz nicht nur als Statussymbol zu sehen, sondern zum Geben und zum Teilen, um diese Mission voranzubringen. Wenn du anfängst, diese Wege Gottes zu gehen und wenn du anfängst, die Welt mit den Augen Gottes zu sehen, dann wirst du auch sehen, wie er in all dem Durcheinander seinen Plan treu voranbringt. Und du gehst dann mit. Deshalb mach Gottes Priorität zu deiner Priorität. Verlass dich auf dieses Wort Gottes und erlebe, dass es für Gott keine Sackgassen gibt. Nun, du wirst dich in deinem Leben immer wieder in ausweglosen Situationen finden. Du wirst dich in deinem Leben immer wieder am Ende deiner Kraft und am Ende deiner Möglichkeiten finden. Doch du kannst dir eine Tatsache in alledem bewusst sein. Bei Gott gibt es diese Sackgasse nicht. Er hört nicht auf, dich voranzubringen. Er hört nicht auf, die Gemeinde zu bauen. Und vor allen Dingen will er dich in die Ewigkeit einbringen, die größer ist als alles, was du je erlebt hast und erhoffen könntest. Bei Gott gibt es keine Sackgasse. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass wir diese Gewissheit haben. Und Herr, wir sehen, dass wir in unserem Leben immer wieder an Punkten stehen, in Situationen uns wiederfinden, wo alles hoffnungslos und ausweglos erscheint. Vater, ich bitte dich, dass du uns in diesem Wissen und in dieser Hoffnung bestärkst, dass du treu bist, dass du nicht aufhörst, deinen Plan zu vollbringen. Herr, und dass wir Teilhaber dieses Plans sein werden dürfen und selbst in Ewigkeit dich loben und preisen dürfen für das, was du getan hast. Herr, lass uns nicht entmutigt sein, sondern ermutigt vorangehen zu deiner Ehre. Amen.